Euch. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch zu sein in Düsseldorf. Miri hat mich schon vorgestellt. Mein Name ist Natalia. Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet. Ich habe drei Kids, die nicht mehr ganz so klein sind, zu Hause, die heute ausschlafen und in den zweiten Gottesdienst gehen bei uns. Und ich freue mich sehr über die Einladung. Ich bin Teil des Pastorenteams bei uns in der Ecclesia in Bielefeld. Ich darf unseren Standort, wir haben zwei davon, genauso wie ihr, unseren Standort in Bielefeld leiten und freue mich, dass ich hier sein kann. Ich habe mir Verstärkung mitgebracht heute, bin nicht alleine gekommen. Die liebe Nasti hat mich begleitet und die Nasti ist bei uns im College-Team am Start, unterrichtet Worship bei uns im 10-2 College. Und ich habe mich richtig gefreut über die Einladung, die von Miri gekommen ist. Und ich habe das Vorrecht, Miri hat es auch schon erwähnt, euren Pastoren, dem Stefan und der Miri, immer mal wieder punktuell so im Jahr laufen wir uns über den Weg auf Konferenzen oder bei bestimmten Treffen, wo wir Pastoren uns sehen. Und ich kann euch eine Sache sagen an dieser Stelle. Gott hat euch ein Geschenk gemacht mit euren Pastoren, weil sie nämlich Jesus von ganzem Herzen lieben und ihn in allem suchen, was diese Kirche anbetrifft. Und ich will dich so einladen, nutz doch den Moment mal und wertschätze, der Stefan ist heute am Campus in Süd, aber trotzdem wird er das sicherlich fühlen. Und die Miri darfst du auch einmal wertschätzen mit einem riesen Applaus. Ich feiere euch sehr und feuere euch ganz dolle an. Und ja, ihr befindet euch als Kirche am Ende der 21 Tage, so wie unsere Kirche auch. Ja, das verbindet uns also auch schon mal. Und ich bin überzeugt davon, dass was du in diesen 21 Tagen getan hast, hat nicht nur dich stark gemacht im Glauben und dich fit gemacht für alles, was Gott für dein Leben vorbereitet hat für 2025, sondern ich bin auch überzeugt davon, dass du Samen gesät hast in diesen 21 Tagen, von denen du das ganze Jahr über ernten wirst. Ja, dein Gebet macht einen riesigen Unterschied und ich feiere das total, dass du da warst und dass du am Start warst und gebetet hast. Das ist richtig, richtig cool. Ich freue mich sehr über alles, was hier passiert bei euch in der Kirche. Und ein großer Vorteil davon, wenn man irgendwo zu Besuch ist und eingeladen ist, um zu predigen, ist, ich kann heute hier einfach eine Bombe platzen lassen und kann dich maximal herausfordern und dann fahre ich wieder nach Hause. Das wird super. Ja, und lass euch hier zurück und lass Miri und Stefan so ein bisschen aufwischen, was ich heute hier gekleckert habe. Und als ich mich vorbereitet habe und den Heiligen Geist gefragt habe und gebetet habe für euch und gefragt habe, was ist dran, was hast du vor mit dieser Kirche, was braucht diese Kirche heute Morgen, was möchtest du tun, ist dabei eine sehr herausfordernde Predigt rausgekommen. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Ja? Ich will dich mit hineinnehmen in eine Bibelstelle aus der Apostelgeschichte. Und in dieser Bibelstelle geht es um die allererste Kirche, die entstanden ist aus den Jüngern und aus der Gruppe der Jünger heraus. Und du kannst das mitlesen, wenn du möchtest, in Apostelgeschichte 4, Vers 46, hier oben auch. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt und die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das ist fun, oder? Sowas wollen wir alle. Wer möchte Teil von so einer Kirche sein, in der so die Post abgeht? Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich klingt das herrlich. Ja, Vorstufe zum Himmel, jeden Tag zusammen. Es gibt was zu essen nach den 21 Tagen Fasten. Klingt das fantastisch, ja. Und es kamen viele Menschen dazu. Es ging mit viel Freude und aufrichtigem Herzen und Lobpreis und Respekt. Und dann wächst die Kirche auch noch, weil viele Menschen gerettet werden. Das klingt großartig, ja, fast so eine Art Instagram-Kirche, wenn du willst, ja, klingt fantastisch, sieht fantastisch aus, aber wir sehen natürlich auch nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was da passiert und der Text, den du hier gerade gelesen hast, er wurde geschrieben von Lukas und Lukas hat, er war Augenzeuge, er hat einfach aufgeschrieben, was er gesehen hat und ich glaube, Lukas hat auch nicht übertrieben, weil wir können Lukas so einordnen, dadurch, dass er das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat, dass er ein sehr präziser Autor war. Jemand, der sehr präzise, der Zahlen gut fand und der Dinge sehr präzise aufgeschrieben hat. Deswegen glaube ich das, was hier steht über diese Kirche. Aber wenige Jahre später schreibt Johannes, einer der Jünger von Jesus, auch über die erste Kirche in einem Rundbrief an die weiteren Kirchen, die in der Zwischenzeit entstanden sind. Und er spricht in Kapitel 3 von seinem ersten Brief auch über Merkmale, die diese erste Kirche ausgezeichnet haben. Und das kannst du mitlesen in 1. Johannes 3, Vers 16. Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ja? Ist nicht mehr so fun. Ja, wer ist da noch dabei, sein Leben für seine Geschwister zu geben? Come on, wo sind die Hände? Okay, das ist vielleicht ein bisschen extrem. Und ich weiß, ihr als Kirche seid gerade in einer Predigtreihe unterwegs, in der es um gute Entscheidungen geht. Und ich möchte dich heute maximal herausfordern und dich einladen, eine Entscheidung zu treffen und dich dafür zu entscheiden. Ich entscheide mich, mein Leben hinzugeben für meine Freunde. Stille im Saal, okay? Stille im Saal. Und ich weiß nicht, wie das so in deinen Ohren klingt. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, okay, warte mal, schön langsam, ja? Also, das ist ein bisschen radikal. Was soll das überhaupt bedeuten, ja? Das kann man ja nicht wörtlich nehmen. Wer ist überhaupt Johannes? Ja, wenn du Johannes nicht glauben möchtest, dann glaub vielleicht Jesus im Johannesevangelium. In Kapitel 15 sagt Jesus, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Okay, Jesus, er gibt uns den Auftrag, unser Leben für unsere Freunde zu verschenken. Und jetzt stehen wir hier und wir wollen alle diese Kirche sein, die in Apostelgeschichte Kapitel 4 beschrieben wird. Aber dann ist da dieser Vers über unser Leben und das ist ein Struggle, ja? Das ist vielleicht herausfordernd für uns. Jesus gibt uns den Auftrag und ich glaube, das ist nicht nur so ein theoretisches Konstrukt, ja, wo du mal so darüber nachdenkst. Also ja, okay, hypothetisch, wenn es jetzt ganz schlimm läuft, könnte ich mir vorstellen, Held zu sein und mein Leben hinzugeben für meine Freunde. Sondern ich glaube, Jesus hat das hier wirklich so gemeint, dass er möchte, dass wir unser Leben verschenken. Und ich glaube, wenn du bereit bist, diese Entscheidung heute zu treffen, dann ist das das Geheimnis. Das ist das, wozu die Kirche aus Apostelgeschichte 4 bereit war, nämlich ihr Leben für ihre Freunde hinzugeben. Und das Ergebnis davon war dann das, was Lukas gesehen hat. Und vielleicht bist du heute neu hier, du bist noch gar nicht so lange dabei und du weißt noch gar nicht, ob das hier deine Freunde werden. Ja, und du denkst, ach du meine Güte, das fängt ja gut an. Ja, direkt so herausgefordert, richtig brutal hier, ich weiß gar nicht, worauf ich mich hier eingelassen habe. Vielleicht bist du aber auch schon lange Teil des Teams in dieser wunderbaren Kirche und du denkst jetzt so für dich, weißt du was, ganz ehrlich, ich bin immer die Erste, die kommt und die Letzte, die geht und jetzt willst du auch noch, dass ich mein Leben verschenke für meine Freunde, ich weiß nicht. Also irgendwie ist das ganz schön viel verlangt und deswegen möchte ich mit dir heute darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich, sein Leben hinzugeben für seine Freunde und ich möchte dich heute mitnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, von der ich glaube, dass sie dir helfen wird zu verstehen, was hier passiert und zu verstehen, wie Jesus das gemeint hat und diese Geschichte findest du in 2. Mose 17. In Kapitel 17, ich gebe dir ein kleines bisschen Kontext für diese Geschichte. Diese Geschichte passiert kurz nachdem das Volk Israel aus Ägypten herausgezogen ist. Gott hat das Schilfmeer für das Volk geteilt und sie sind durch dieses Schilfmeer gelaufen und kurz darauf kommen sie an dem Ort an, der Rephidim heißt. Rephidim, sag mal Rephidim zu deinem Nachbarn, schwierig auszusprechen. Rephidim, genau, und an diesem Ort erleben sie das allererste große Wunder nach der Teilung des Roten Meers, nämlich Gott versorgt sie übernatürlich mit Wasser. Vielleicht erinnerst du dich, Mose, er schlägt an den Felsen und Wasser sprudelt heraus. Merk dir dieses Detail mal, das wird gleich noch wichtig, okay? Und an dieser Stelle steigen wir in die Geschichte ein. Du kannst gerne mitlesen, wenn du magst. Als die Israeliten in Rephidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Mose befahl Josua, wähle kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich hinsetzen konnte. Und sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. Und so konnte Josua das Heer der Amalekiter in der Schlacht besiegen. Okay, wir lesen mal bis zu dieser Stelle. Und das ist unser Text für heute. Und ich glaube, dieser Text, an diesem Text können wir sehr, sehr viel darüber lernen, was es bedeutet, sein Leben für seine Freunde hinzugeben. Und ihr solltet gleich am Anfang des Textes etwas auffallen. Da steht nämlich, als die Israeliten bei Rephidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Und ich glaube, das ist ein Muster, das du erkennen sollst und dessen du dir bewusst sein sollst in der geistlichen Welt. Und dieses Muster ist, der Feind wird immer versuchen, dich da anzugreifen, wo du geistlich versorgt wirst. Und das ist dein erster Punkt heute. Der Feind wird immer versuchen, dich da anzugreifen, wo du geistlich versorgt wirst. Okay? Also wo dein Durst gestillt wird. Er wird versuchen, dir den Weg zu der Quelle des Wassers, der Quelle, die dich versorgt, abzuschneiden. Und das ist ja, ich meine, das ist am Ende vollkommen logisch. Ja? Der Feind operiert sehr strategisch, um dich von deiner Berufung und von der Bestimmung deines Lebens abzuhalten. Und deshalb wird er dich immer da angreifen, wo du dein geistliches Zuhause hast. Und ich weiß nicht genau, was es bei dir für Gedanken sind, mit denen solche Dinge losgehen. Vielleicht fängt es mit ganz, ganz kleinen Gedanken an, die dich von dem Ort deiner Versorgung, von dem Ort, wo du ermutigt und erfrischt wirst, wegholen sollen. Ich weiß nicht, was das bei dir ist, weil du hier in einer ganz wunderbaren Kirche bist, aber ich weiß, was es bei uns zu Hause wäre, ja, was das so für Gedanken wären, die vielleicht in den Kopf kommen. Vielleicht wäre das der Gedanke, also heute ist der Lobpreis wirklich absolut zu laut, ja. Vielleicht ist es aber auch der Gedanke, hey, boah, 30 Minuten Parkplatz suche, das ist bei uns ein Riesenthema, das ist reicht, das ist, ich bin fertig damit, das reicht mir, ist mir zu stressig an einem Sonntag. Vielleicht ist es aber auch, wieso bleibt eigentlich immer alles an mir hängen? Wieso ist das immer so, dass Dinge an mir hängen bleiben? Oder vielleicht ist es auch die Frage, die in deinem Kopf rumspukt, ist es wirklich die Berufung meines Lebens, Stifte auf Stühle zu legen? Bin ich mir irgendwie nicht so sicher, ja? Ob das wirklich der Punkt ist, an dem Gott mich haben will. Und du musst damit rechnen, dass der Teufel sehr strategisch versuchen wird, dich zu belügen, um dich von dem Ort fernzuhalten, an dem Gott dir begegnet, an dem Gott dich übernatürlich versorgt und an dem deine geistliche Nahrungsquelle zu finden ist. Das ist eine Strategie des Feindes und sie sollte dir unbedingt bewusst sein. Okay, das Volk wird also angegriffen und genauso steht auch unsere Kirche und deine Kirche mitten in einem Kampf und vielleicht vergisst du das immer mal wieder, weil deine Pastoren sind unglaublich bemüht darin, dass Dinge hier Spaß machen und dass hier eine Atmosphäre der Wertschätzung herrscht und dass es einfach wunderbar ist, hier zusammen zu sein, aber es ist nach wie vor wahr, Himmel und Hölle sind reale Orte, an dem reale Menschen ihre gesamte Ewigkeit verbringen werden, wenn sie nicht Jesus Christus als ihren persönlichen Retter kennenlernen. Und das ist der Kampf, in dem wir uns befinden. Und Menschen kommen hierher an diesen Gottesdienst und vielleicht bist du einer davon und dein Herz ist gebrochen und du wünschst dir so sehr, dass Heilung hineinkommt und du wünschst dir so sehr, dass Wiederherstellung hineinkommt. Du wünschst dir Freiheit von deinen Süchten und das ist der Ort, wo das geschehen kann. Und deswegen befinden wir uns in einem realen Kampf. Und der Teufel, er versucht überall, wo er kann. Das fängt schon bei unseren Kindern an, die in einer Welt aufwachsen, wo sie von klein auf verwirrt werden und weggehalten werden von der Wahrheit Gottes, die er über ihrer Identität und er über ihrem Leben ausgesprochen hat. Okay, wir befinden uns mitten in einem Kampf und wir kämpfen für die Rettung unseres Volkes, genauso wie Mose und Josua und seine Kämpfer das tun. Und im Text heißt es, Mose befahl Josua, wähle kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Und dir muss hier auch noch eine weitere Sache auffallen und das ist dein zweiter Punkt. Der zweite Punkt heißt für dich heute, wir können nicht alle dasselbe tun. Ja? In dieser Geschichte tun ganz offensichtlich nicht alle Menschen dasselbe. Und ich möchte dich an dieser Stelle mal fragen, welche Person aus dieser Geschichte hat den wichtigsten Job? Welche Person hat die wichtigste Aufgabe in dieser Geschichte? Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ja, ich meine, ist klar, ne? Mose, ja? Der ist irgendwie der Babbo, der Chef von allen, der geht da auf diesen Hügel und betet. Aber weißt du, wenn Gott gewollt hätte, dass alles von Mose abhängt, dann hätte er ja auch dafür sorgen können, dass Mose ein Gebet spricht und alle Amalekiter sind tot. Aber das wollte Gott nicht. Gott wollte nicht, dass es so ein Sieg ist, sondern Gott wollte, dass es ein Sieg für das ganze Volk ist. Gott wollte, dass jeder Einzelne aus dem Volk mit einbezogen wird in diesen Sieg und dass gleichzeitig alle vor Augen haben, von wem dieser Sieg wirklich abhängt und das ist Gott, der das Gebet von Mose erhört und das ist Gott, der Josua im Kampf beisteht. Gott wollte, dass es ein Sieg für alle wird, für das gesamte Volk. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Josua so seine Momente hatte in dieser Geschichte, ja, dass er Momente hatte, als er gehört hat, was seine Aufgabe und seine Rolle in dieser Geschichte sein würde, wo er sich gedacht hat, Mose, du sagst mir jetzt, ich soll losgehen an die erste Stelle, ganz an den Anfang und ich soll mein Leben riskieren und wahrscheinlich werde ich es dabei verlieren, während du da oben auf den Hügel gehst, in sicherer Entfernung und nice zuschaust und ein Gebet sprichst und ich riskiere mein Leben. Also ich weiß nicht, irgendwie klingt dein Part deutlich angenehmer als meiner, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass Josua solche Gedanken hatte und ich glaube, wir alle stehen in der Gefahr, immer mal wieder auf solche Gedanken reinzufallen, wenn wir uns einlassen auf den Kampf, in den Jesus uns hineinstellen möchte. Ja, dass wir irgendwie glauben, unsere Aufgabe ist geringer oder irgendwie schwieriger oder auch langweiliger oder weniger wert als die von jemand anderem. Aber weißt du, ich bin heute hier, um dir zu sagen, nicht alles, was du denkst, ist wahr und nicht alles, was du fühlst, ist real. Nicht alles, was du denkst, ist wahr und nicht alles, was du fühlst, ist real. Und in diesem Text wird Josua das allererste Mal in der Bibel erwähnt. Das ist das allererste Mal, dass sein Name auftaucht und das war seine allererste Aufgabe, die er von Gott bekommen hat. Und diese Aufgabe hat sich gleich angefühlt, als wäre es seine letzte. Diese Aufgabe hat sich gleich angefühlt, als wäre es seine letzte und wir lesen davon, dass Josua gehorchte. Weil Gott es ihm gezeigt hatte. Und Josua, er verschenkt sein Leben für seine Freunde, weil er sicher ist, dass es zu diesem Zeitpunkt der Auftrag Gottes für sein Leben ist, sich in die erste Reihe zu stellen und diesen Krieg anzuführen. Er gehorchte. Und dieses Wort ist nicht so richtig beliebt, ja, in unserer Gesellschaft. Wir mögen das alle, wenn unsere Kinder uns gehorchen. Das finden wir super, wenn das mal passiert, ja. Aber wenn wir jemandem gehorchen sollen, dann ist er gleich, was, wer bist du denn? Warum solltest du mir was zu sagen haben? Wir haben Schwierigkeiten, damit gehorsam zu sein. Aber der erste Schritt in Richtung deiner Berufung sieht ganz oft aus wie ein Schritt in die falsche Richtung. Und auf den ersten Blick sieht es hier ein bisschen so aus, als wäre dieser Schritt, den Josua bereit ist zu gehen, ein Schritt in die falsche Richtung, weil es sein letzter Schritt sein könnte. Der Typ hat in seinem ganzen Leben noch nie gekämpft. Das muss dir an dieser Stelle auffallen, wie ironisch das klingt. Sammel mal die Kampferprobten Männer. Ja, die Leute kommen gerade aus ihrer Sklavenidentität und aus ihrem Sklavenleben. Ja, das waren Leute, die unglaublich gut darin waren, Stroh zu sammeln, Feuer zu machen und Lehmziegel zu brennen. Keiner von denen hatte Kampferfahrung. Das kann höchstens eine Handvoll Leute gewesen sein, die vielleicht im ägyptischen Heer ausgebildet wurden. Keiner von denen wusste, was er tat und sie alle taten etwas zum ersten Mal. Es war der absolute Struggle. Aber ich will dich heute fragen, was wäre passiert, wenn Josua Nein gesagt hätte zu dieser Aufgabe. Josua hätte niemals erlebt, dass er den Sieg über die Amalekiter für sein Volk erringt. Josua hätte niemals erlebt, wie Mose sein jahrelanger Mentor wird. Er hätte niemals erlebt, wie er mit Mose zusammen auf den Berg Horeb steigt und Gott persönlich kommt vom Berg runter. Er hätte niemals Zeit im Zelt der Begegnung verbracht mit Gott. Und er hätte niemals erlebt, dass er einen Fuß in das gelobte Land hineinsetzt und sein ganzes Volk in das gelobte Land hineinführt. Und deswegen möchte ich dir unbedingt Punkt 3 geben heute. Dein Ja zu einer Aufgabe ist dein Ja zu deiner Geschichte mit Gott. Dein Ja zu deiner Aufgabe ist nicht nur ein Ja zu deiner Aufgabe, sondern es ist dein Ja zu deiner Geschichte mit Gott. Und diese Geschichte endet nicht mit dieser Aufgabe. Ich glaube, das ist erst dein Anfang mit Gott. Und Gott liebt es, Geschichten zu schreiben, in denen er eine Kirche mit einem Menschen verbindet und daraus eine viel größere Geschichte macht, als deine eigene Geschichte, die um deine Person herumtreibt. Gott möchte eine wunderschöne Geschichte mit dieser Kirche für Düsseldorf schreiben und er will, dass du ein Teil davon bist. Deswegen lass dich nicht davon abhalten, zu glauben, diese Aufgabe beschränkt Gott darin, dich zu gebrauchen und dich zu einem Teil von dieser wunderbaren Geschichte zu machen, okay? Wir können nicht alle dasselbe tun, aber dein Ja zu deiner Aufgabe ist dein Ja zu der wunderbaren Geschichte, die Gott mit dieser Kirche schreiben will. Und auf der anderen Seite haben wir hier Mose. Ja, Mose, und wir lesen, Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Und genauso wie Josua so seine Momente gehabt haben könnte, dass Mose irgendwie den besseren Part in der Geschichte bekommen hat, hat sicherlich auch Mose so seine Momente gehabt und seine Probleme damit, was seine Rolle in dieser Geschichte ist. Mose, er liebte sein Volk. Du kannst das im weiteren Verlauf der Geschichte wirklich buchstäblich sehen, wie Mose sein ganzes Leben an dieses Volk verschenkt. Und du musst dir das mal kurz geben. Ja, Mose, mit seinem Mindset, mit seiner Beziehung zu Gott und mit seinem Vertrauen zu Gott, Mose hätte in wenigen Tagen im gelobten Land sein können. Stattdessen hat er sich aber entschieden, sein ganzes Leben hinzugeben, um mit einem Volk mitzulaufen und ein Volk zu leiten, das ständig gemeckert hat, das ständig nicht verstanden hat, wer Gott wirklich ist, das ständig nochmal zurück musste und Schleifen drehen musste und Dinge nochmal neu erklärt bekommen musste, das es schon 40 Jahre lang gehört hat. Mose hat sein ganzes Leben verschenkt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er am liebsten selbst an der Spitze des Volkes gekämpft hätte, ja. Dass er am liebsten alle angeführt hätte mit einer flammenden Rede, bevor sie losgezogen sind, sein Volk ermutigt hätte und am liebsten selbst mit dabei war, aber sein eine Trillion Jahre alter Körper hat ihm vielleicht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, Mose war zu dem damaligen Zeitpunkt schon über 80 Jahre alt und Gott hat entschieden, dein Part ist woanders. Dein Part ist der Part des Betens. Und Mose, er musste einsehen, dass er nicht überall gleichzeitig sein kann. Und dass seine Rolle die Rolle war, von Anfang an zu beten. Und von Anfang an sein Volk geistlich anzuführen und zu leiten. Und ich meine, wenn du dir mal überlegst, dieser Job, den Mose hatte, am Anfang hat das vielleicht noch Spaß gemacht. Ja, Mose er hat angefangen zu beten und denkt, boah, mega, hast du gesehen, Josua, ne? Drei Leute direkt weggehauen und da ist was passiert. Aber weißt du, wenn du heute hier bist und du leitest vielleicht irgendetwas in dieser Kirche, dann wirst du mir an dieser Stelle zustimmen und du wirst das wissen aus eigener Erfahrung. Weißt du, die Aufgabe des Leitens braucht Ausdauer. Die Aufgabe des Leitens, je länger es dauert, desto schwieriger wird es manchmal. Und man muss bereit sein zu bleiben, auch dann, wenn es weh tut, ja? Wenn die Arme anfangen, weh zu tun. Und es werden Momente kommen, wo du dir eine Pause wünschst und die Pause kommt nicht. Die Pause gibt es nicht. Und es werden Momente kommen, wo du das Gefühl hast, dass alles von deiner Person abhängt und dich dieser Druck fertig macht. Und deshalb möchte ich dich unbedingt ermutigen, wenn du entscheidest, in den Kampf zu ziehen. Und wenn Gott dich befähigt zu leiten, dann geh nicht alleine. Und das ist dein vierter Punkt heute. Geh niemals alleine. Okay, Mose, er war bereit, sein ganzes Leben für sein Volk zu verschenken und er nahm Aaron und Hur mit an dieser Stelle. Und das musst du an der Stelle wissen. Aaron war hier zu dem Zeitpunkt noch nicht Hohepriester. Der war einfach nur der Bruder von Mose, ja. Und über Hur lesen wir quasi gar nichts. Hur war einfach nur ein random Brudi, der mitgekommen ist, der überhaupt irgendwie gar nichts konnte da. Und trotzdem sind die beiden mitgekommen. Mose hat sie ausgewählt, um ihn auf dem Berg zu begleiten. Und sie laufen los und sie stellen sich auf diesen Felsen und der Kampf geht los. Und am Anfang macht Mose das noch ganz alleine und er betet. Und die beiden stehen daneben und denken, okay, was ist mein Job? Was mache ich hier? Und am Anfang wird sich das sehr, sehr komisch angefühlt haben. Ja? Ich kann mir gut vorstellen, dass Aaron und Hur so ihre Momente hatten. Ja? Ihre Aufgabe bestand im Grunde genommen, nachdem Mose müde geworden war, darin, ihren Arm stundenlang in die Achselhöhle von Mose zu halten. Ja? Weiß nicht, was da so in den Köpfen vorgegangen ist. Die beiden werden gebetet haben, dass der Aluminium-Deo benutzt oder so. Keine Ahnung. Aber es wird schwierig gewesen sein für Aaron und für Hur. Ja? Sie mussten einfach nur festhalten. Die beiden mussten einfach nur festhalten. Sie brauchten nicht zu reden. Sie sollten nicht lobpreisen. Sie sollten keine Felsen spalten, wo dann Wasser rauskam, sondern sie sollten einfach nur festhalten. Sie sollten einfach nur festhalten. Und vielleicht geht es dir hier in dieser Kirche gerade auch so, dass du ein Mensch bist, der Dinge zusammenhält, der Dinge festhält. Und vielleicht ist es genau deine Aufgabe, dass Gott dich gebrauchen möchte, um ermutiger zu sein für Leute, die loslaufen. für Leute, die neue Dinge wagen und die neue Dinge starten, um jemand zu sein, den Gott bewusst warten lässt, weil er einen Plan für dich hat. Und dein Moment in der Geschichte dieser Kirche wird noch kommen. Und ich möchte dir das heute zusprechen in Punkt 5. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann ist er niemals unbedeutend. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann ist er niemals unbedeutend. Und nur weil du nicht in der ersten Reihe stehst, nur weil du nicht 1000 Feinde weghaust oder weil du nicht brüllend über das Kriegsfeld läufst, heißt das nicht, dass dein Part unwichtig ist. Sondern es kann sehr, sehr gut sein, dass in der Geschichte plötzlich ein Plot-Twist kommt und dann braucht es deine Idee, die kriegsentscheidend ist für das ganze Volk. Es braucht deine Idee, den Stein zu holen und Mose darauf hinzusetzen, der das alles entscheiden wird, was hier passieren wird. Es braucht dein ermutigendes Wort, es braucht deine Gebete, es braucht deine Wertschätzung, es braucht das richtige Wort zur richtigen Zeit, damit es weitergeht und der Kampf gewonnen wird. Und das ist die Aufgabe, die Gott für dich hat. Und er hält dich in der Warteschleife, damit er dich im richtigen Augenblick rausholen kann und du den Krieg entscheidest für deine wunderbare Familie, die du hier hast. Und ich glaube fest daran, dass er wunderbare Dinge vorbereitet hat für euch als Kirche. Lass dich auf keinen Fall vom Feind belügen, dass dein Part irgendwie unwichtig ist. Gott will die Geschichte mit dieser Kirche, hier Kirche für Düsseldorf, er will sie beenden mit einem grandiosen Sieg und er will, dass du dabei bist. Er möchte dich dafür gebrauchen. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und du denkst, okay, was ist das Geheimnis? Was ist das Geheimnis, um durchzuhalten? Was ist das Geheimnis, um nicht aufzugeben? Was hilft mir, damit ich nicht aufgebe? Ich will dir an dieser Stelle sagen, es ist deine Perspektive. Es ist deine Perspektive, die dir hilft. Und das ist dein letzter Punkt heute. Deine Perspektive entscheidet darüber, ob du durchhältst oder nicht. Deine Perspektive entscheidet darüber, ob du den Sieg erleben wirst und Teil davon sein wirst oder nicht. Weißt du, solange du nur auf deinen Arm in irgendeine Achselhöhle schaust, wird das Ganze für dich keinen Sinn machen. Solange du nicht darauf schaust, dass du dich mitten in einem Krieg befindest mit deiner Kirche, in dem es darum geht, Menschenleben zu retten, wird das alles niemals Sinn machen. Wenn dein Blick weggeht von Jesus, dann macht das alles keinen Sinn. Wenn du nicht immer wieder auf das Gesamtbild schaust, dann wirst du nie bereit sein, dein Leben zu verschenken für deine Freunde, weil das für dich immer nur so aussehen wird, als ob dein Arm in der Achselhöhle von irgendjemandem feststeckt. Weißt du, du brauchst diese Verbindung zum großen Ganzen. Du brauchst das Bewusstsein, dass Menschenleben von dem abhängen, was du hier tust. Du hältst nicht irgendeinen Arm, du bist entscheidend für den Krieg. Gott will dich gebrauchen und einsetzen in diesem Krieg. Und ich liebe das so sehr. Du kennst die Geschichte vielleicht, diesen Moment, wo Elisa für seinen Diener Gehasi betet und er betet, dass ihm die Augen des Herzens geöffnet werden, damit er erkennt, was in der geistlichen Welt um sie herum gerade los ist. Und das war mein Gebet für dich heute Morgen, als ich an euch gedacht habe und für euch gebetet habe, dass Gott die Augen deines Herzens öffnet, damit du erkennst, was um dich herum los ist. Damit du siehst, in was für einem Krieg du stehst und dass du Menschenleben herausziehst aus den Griffen des Feindes und herausziehst in eine Ewigkeit in der Gegenwart von Jesus. Das ist mein Gebet für dich gewesen heute. Und weißt du, manchmal fühlt es sich vielleicht nicht wichtig an, dass du hier dein Leben für deine Freunde verschenkst, weil du vielleicht heute Morgen Schilder aufgestellt hast oder die Batterien in diese Mikrofon gewechselt hast. Ich weiß nicht, was deine Aufgabe ist, aber ich bete dafür, dass Gott dir die Augen öffnet, dass er eine wunderschöne Geschichte schreibt und er will, dass alle, ihr alle Teil von dem seid, von diesem wunderbaren Sieg, dass Düsseldorf errettet wird, dass dein Papa errettet wird. Weißt du, mein Papa, er glaubt nicht an Jesus. Er war seit 40 Jahren nicht mehr in einer Kirche. Und ich kann mir gut vorstellen, dass heute hier Menschen sitzen und du hast Ähnliches in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Vielleicht betest du schon lange für eine Person. Gott will diese Person retten und er will dich zu einem Teil davon machen. Und weißt du, ich sage das auch ganz ehrlich an der Stelle, wenn irgendwann der Tag kommt, wo diese Person in diese Kirche läuft und diese Person Jesus findet, die wird sich nicht an meine Predigt erinnern. sorry Miri, aber die wird sich auch nicht an deine Predigt erinnern. Diese Person wird sich daran erinnern, dass da etwas in dir lebt. Dass da eine Leidenschaft ist für Jesus, mit der du dich an diese Kirche verschenkst, wo sie einfach merkt, was ist das? Was treibt dich an? Irgendwas hat dich verändert. Du bist mit irgendjemandem zusammen gewesen, der etwas verändert hat in deinem Herzen. Und das wird sie überzeugen. Die Leidenschaft in deinem Herzen wird sie überzeugen, dass hier etwas entsteht und Gott etwas baut, was nicht von dieser Welt ist und was über diese Welt hinaus bestehen wird. Und das ist der Sieg, in den Gott dich einlädt. Du brauchst eine größere Perspektive. Und weißt du, ich glaube, wir Christen heute, wir sind in der großen Gefahr, in unserer Gesellschaft in die Individualismusfalle zu tappen. Und vielleicht bist du gerade auch in der Gefahr, in diese Individualismusfalle zu tappen. Was meine ich damit? Wir sind ganz häufig unterwegs und wir stellen ständig die Frage, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Was möchte Gott machen? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und wir laufen durch die Gegend und warten die ganze Zeit auf eine unglaublich fancy, besondere Berufung. Und für weniger sind wir gar nicht mehr bereit aufzustehen, weil wir glauben, oh, Gott hat Großes mit mir vor. Und weißt du, ich glaube, das ist vielleicht sogar richtig. Bin mir ziemlich sicher, dass das richtig ist, aber ich will dir heute etwas vorschlagen. Ich möchte dir vorschlagen, dass du dein Motto veränderst. Statt zu fragen, hey, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Lade ich dich ein, dein Motto zu ändern und zu sagen, mein Leben für Gottes Willen. Mein Leben für das, was Gott vorhat. Gottes Plan ist so wunderbar und so groß, wie kann ich mit meinem Leben ein Teil davon sein? Gott möchte das in deinem Herzen tun. Und schau mal, was Jesus gesagt hat in Matthäus 16. Wer versucht, sein Leben zu behalten, der wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, der wird das wahre Leben finden. Weißt du, die schönste Belohnung deines Lebens ist es, wenn Gott dich einlädt, Teil zu sein von der großen Geschichte, die er schreibt. Wenn Gott dich einlädt, mit deinem Leben zu kommen und dein ganzes Leben hinzugeben für deine Freunde, für die Menschen in deiner Familie, für die Menschen auf deiner Arbeit und dich einzuweben zu lassen in die Geschichte, die er schreibt. Ich bin überzeugt davon, Gott hat Großes vor mit euch in diesem Jahr. Ich bin überzeugt davon, Gott wird einen Sieg einfahren, bei dem ihr sehen werdet, dass sich viele Menschen in der Kirche für Düsseldorf für Jesus entscheiden werden in 2025. Dass viele Menschen sich taufen lassen werden in 2025. Dass viele Menschen Freiheit erleben werden. Dass Heilung geschehen wird. Dass Menschen, von denen andere Menschen gesagt haben, der ist so weit weg von Gott, da ist die Zeit um. Dass sie zurückkommen werden und Gott wird einmal mehr zeigen, dass ein Wunder für ihn nur ein Wort entfernt ist. Und das hat Gott für euch, ich bin überzeugt davon. Und das ist der schönste Moment, wenn du erkennst, mein Leben wurde eingewoben in die Geschichte dieser Kirche und Gott will mich gebrauchen. Es wird keinen schöneren Moment in deinem Leben geben als den Moment, wenn neben dir dein Papa sitzt und er das Gebet spricht, um Jesus in sein Herz einzuladen. Und ich möchte heute Morgen für euch beten und ich will euch segnen. Und ich lade dich so ein, in eine Haltung des Gebets zu kommen. Vielleicht machst du deine Augen zu und ich möchte über uns ausbeten, Heiliger Geist, dass du uns die Augen des Herzens öffnest. Geist Gottes, öffne uns die Augen des Herzens. Ganz besonders denjenigen, die heute hier sind und entmutigt sind, die Kraft verloren haben, die daran zweifeln, ob sie am richtigen Platz sind. Im Namen Jesu öffne ihnen die Augen des Herzens für den Kampf, der um uns herum stattfindet. Und ich bete das aus, dass du deinen Geist ausgießt, dass du frisches Wasser, das den Durst löschen kann, ausgießt über jedem Einzelnen von uns. Dass du uns einmal mehr zeigst, wie wunderbar deine Gedanken über uns sind. Dass du uns einweben möchtest, dass jeder Einzelne wichtig ist in diesem Kampf. Wir beten das aus über dieser Kirche, dass du sie vorbereitest für all die wunderbaren Siege, die in 2025 auf sie warten. Ich bete das aus, dass viele Menschen gerettet werden, dass viele Menschen nächste Schritte im Glauben gehen, sich taufen lassen, vor der ganzen Welt bekennen, was Jesus in ihrem Leben getan hat, dass Heilung geschieht, dass Freisetzung geschieht. Im Namen Jesu und du jeden Einzelnen, der jetzt meine Stimme hören kann, dafür gebrauchst. Und vielleicht bist du aber heute hier und du hast mir zugehört und dein Herz ist irgendwie schwer geworden. Vielleicht liegt das daran, weil du noch nie erlebt hast, dass du Teil einer tollen Familie bist. Vielleicht hast du dich auch ablenken lassen und bist irgendwie vom Weg abgekommen, hast den Fokus verloren und Jesus aus dem Blick verloren. Und du sitzt hier und du schaust diese wunderbaren Menschen in dieser Kirche an und du fragst dich, was ist es? Warum sind diese Menschen so leidenschaftlich hier, sind bereit, unglaublich früh zu kommen, Dinge aufzubauen an einem Sonntag und hier zu sein und ihr Leben zu verschenken an ihre Freunde? Weißt du, das liegt daran, weil jemand sein Leben für uns hingegeben hat. Weil jemand bereit war, den höchsten Preis zu bezahlen und sein eigenes Leben hinzugeben für uns. Und das war Jesus. Und er hat das nicht nur für uns getan, sondern er hat es auch für dich getan. Jesus hat sein Leben hingegeben für dich. Als er am Kreuz hing, hat er genau gesehen, dass eines Tages du seine Errettung brauchen wirst. Und Jesus hat dich angeschaut und hat gesagt, das ist es wert. Ich zahle den Preis. Ich möchte nicht, dass diese Person im Himmel fehlt. Und deswegen zahle ich den Preis. Jesus hat ja gesagt, weil er sich Beziehung zu dir wünscht. Und wenn du dir das auch wünschst, wenn du wünschst, dass Gott dir begegnet als lebendiger Gott, der Schöpfer des Universums, der an dir als Person Interesse hat und mit dir Beziehung bauen möchte, dann kannst du das heute erleben durch eine Sache, die sehr, sehr leicht wirkt und sehr einfach, aber in die geistliche Welt hinein eine unglaubliche Power hat. Und ich lade dich so ein, du kannst mit mir gemeinsam ein ganz einfaches Gebet sprechen. Du kannst meine Worte nehmen und sie zu deinen Worten machen. Und Jesus hört dieses Gebet. Weißt du, Jesus, er hat alles dafür getan, dass der Preis für dich bezahlt wurde, damit du im Himmel die Ewigkeit mit ihm verbringst. Aber die Sache hat eine Bedingung. Die Bedingung ist deine Zustimmung. Es gibt keine unfreiwilligen Bewohner im Himmel, sondern es braucht dein klares Ja zu Jesus, damit du erlebst, dass du eingepflanzt wirst in seine Familie. Und wenn du das erleben möchtest, kannst du mit mir gemeinsam beten und die ganze Kirche hilft uns dabei, indem wir laut zusammen beten: Herr Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich nehme dein Geschenk an. Nimm du alles weg von mir, was mich von dir trennt. Ich gebe dir mein Leben. Danke für deine Vergebung. Schenk mir deinen Heiligen Geist und mache alles neu. Im Namen Jesu. Amen.